Hallo und herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Ich freue mich wirklich sehr, Simon Sack begrüßen zu dürfen. Lieber Simon, herzlich willkommen.
Hi, grüß dich. Freue mich hier zu sein.
Super, wir kennen uns. Ich habe überlegt, sind es wirklich 3 Jahre oder sind es 2 Jahre? Ich glaube fast 3 Jahre schon. Genau, Simon Sack ist in dem komplexen, aber spannenden Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs. Wir wollen uns heute sowohl diesem Thema als aber auch deinem Werdegang ein bisschen mit beschäftigen und mit auseinandersetzen. Magst du dich zu Beginn mal mit deinen Worten bei den Hörern und Zusehern einmal kurz vorstellen?
Gerne, also ich bin Simon Sack, 28 Jahre alt, habe 2018 lange vor dem JetGPT-Hype, KI-Hype, mein Unternehmen Neurologic gegründet, von Hause aus Informatiker und komme aus dem schönen Siegen.
Ja, genau. Ich kenne ja deinen Werdegang, weil wir damals in der Gruppe, wo wir zusammen in der Mastermind waren, haben wir uns ja so gegenseitig vorgestellt. Deswegen finde ich den Bereich eigentlich super spannend und da würde ich gerne nochmal ansetzen. War dir eigentlich schon während der Schulzeit, also nachher im Abi raus, hast du dich ja schon in Häkchen unternehmerisch selbstständig gemacht, also unternehmerisch gedacht? War das schon immer? Hast du so gemerkt, das ist so deins, oder hattest du ursprünglich mal was ganz anderes vor?
Ja, tatsächlich, mein erstes Unternehmen habe ich tatsächlich mit 18 gegründet. Also dieses Jahr, 10 Jahre quasi im Unternehmertum unterwegs. Aber ursprünglich war tatsächlich so ein bisschen ein anderer Plan. Ich wollte eigentlich mal Pilot werden. Bedeutet, ich hatte auch die Einstellungstests bei der Lufthansa gemacht.
Oh, cool.
Und da dachte ich mir aber immer, na, irgendwann war so der Punkt, wo ich dachte, könnte zu langweilig für mich sein, einfach immer nur starten, landen, starten, landen. Und ja, da hat sich eigentlich die Opportunität ergeben, dass ich sage, ey, nach dem Abi studiere ich Informatik, weil ich wollte schon irgendwas Technisches machen. Da war so die Frage Mathematik oder Informatik. Und da war dann Informatik für mich ein bisschen spannender, gerade auch noch so die Anwendungsmöglichkeiten. Genau, und tatsächlich habe ich dann schon während der Zeit, aber auch schon als Einzelunternehmer agiert, also auf einem Gewerbeschein. Das ist komplett anderes. Ich habe Lichtshows programmiert für Bands. Das kam nämlich auch so ein bisschen aus meiner Jugend raus, dass ich da sehr viel im musikalischen Bereich unterwegs war. Habe dann irgendwann mich um die Technik gekümmert. Dann habe ich irgendwann die Partys von der Stufe veranstaltet und habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, diese Veranstaltungstechnikfirmen, die schreiben uns immer eine Rechnung. Ich habe hier noch ein bisschen Kapital rumliegen. Also ja, kaufe ich einfach den Kram und vermiete das an die Stufe zu einem günstigeren Preis. War ein beidseitig besseres Geschäft. Und ja, so bin ich da reingekommen und habe das dann tatsächlich während dem Studium immer weiter professionalisiert. Habe irgendwann auch mit im Sales für einen britischen Lichtpulthersteller mitgearbeitet. Habe am Schluss Shows bei Rock am Ring programmiert. Und da war dann irgendwann so der Punkt, tatsächlich bei einer Show einen Geschäftsführer kennengelernt von einem Automobilzulieferer. Der hat mich nämlich so blöd von der Seite angemacht, gesagt, ey, machst du eigentlich auch irgendwas Vernünftiges? Sagt, ja, ich bin jetzt fast mit meinem Studium fertig. Sagt er, ach cool, hier hast du meine Visitenkarte, lass mal telefonieren. Das war im Endeffekt jemand aus dem Automotive-Bereich und so bin ich dann in die produktionsnahe IT als Freelancer gekommen. So parallel zum Ende meines Studiums, aber auch noch voll in diesem, als ich noch in diesem ja, Lichttechnik, Veranstaltungstechnik-Business drin war und habe dann eigentlich schnell gemerkt, als ich dann die ersten Aufträge in dem Bereich bekommen habe, Mensch, das ist viel lohnenswerter, weniger Zeitinvest für mehr Output. Und das war dann so der Schwenk, wo ich gemerkt habe, ey, das ist spannender für mich. Und habe dann die ganze Veranstaltungstechnik so auf meinem Peak quasi. Ich dachte, boah, habe jetzt echt viel erreicht, reicht mir aber jetzt auch verlassen. Bin dann in den Bereich AI reingegangen, weil das auch schon immer für mich sehr spannend war. Also als im Bereich Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, da habe ich mich eher am Anfang immer von der Science-Fiction-Ebene genähert, habe dann aber auch während dem Studium ganz viel statistische Lerntheorie, Computer Vision, Bildverarbeitung gemacht. Gemerkt, ey, die machen noch gar nicht so viel, wollen aber auch irgendwie nicht, dann mach's selbst. Und das war dann so 2018 der Startpunkt für mein Unternehmen.
Als Laie muss ich mal doof fragen. Informatik studieren ist klar, aber gab es eigentlich schon das Thema künstliche Intelligenz damals, als du studiert hast?
Ja, das tatsächlich. Also, es gab jetzt keinen direkten Studiengang, das
Ja.
muss man ehrlicherweise sagen. Es gab Module, die in die Richtung gingen. Also es war halt auf der einen Seite ganz viel Statistik, Mathematik, wo man dann auch verschiedene Verfahren kennengelernt hat. Und sei es dann auch im Bereich Bildverarbeitung. Grundsätzlich, der Begriff kommt tatsächlich ja aus den 50ern und ist sehr, sehr alt. Also basiert auf einem ja, philosophischen Paper im Endeffekt von McCarthy, Alan Turing, den kennt man vielleicht. Enigma hat damals den Nazi-Code während dem Zweiten Weltkrieg geknackt und hat den Alliierten ermöglicht, Funksprüche abzuhören. Und auf den geht das auch so zurück. Und der Punkt ist halt einfach, wenn man überlegt, der ist so ein bisschen eingeschlafen durch das ganze, durch den ganzen Thematik Rechenleistung so. Und deswegen war das nie so prominent. Dann gab es ab und zu mal so ein paar Peaks. Man spricht auch erstmal von so einem KI-Winter. Das ging dann so bis so an die, ja, Anfang 2000er, dann wird das wieder ein bisschen prominenter. Die Verfahren sind auch alle so in den 80ern, 90ern entstanden, die man heute sogar schon verwendet oder wiederverwendet oder, sage ich mal, in der nächsten Ausbaustufe. So, und deswegen gab es, ne, um auf die Frage wieder zurückzukommen, gab es nie so diesen konkreten Studiengang. Heute, wenn man mal schaut, gibt es total spannende Studiengänge, wo ich mich, glaube ich, sogar noch viel wohler fühlen würde, wenn ich nochmal studieren würde, weil es halt einfach viel mehr auf das Thema ist. Aber es entsteht jetzt gerade auch erst. Und durch die mediale Aufmerksamkeit wollen das natürlich auch sehr viel in die Richtung gehen. Ich denke, da wird es in der Zukunft unterschiedliche Ausprägungen geben, sei es vielleicht sogar wirtschaftlicher Natur, mehr von der Marketing-Sales-Seite, noch vielleicht noch stärker von der technischen Seite, vielleicht dann auch von der Hardware-Seite. Und ja, da wird einiges passieren in der Zukunft. Und ja, ich hatte leider noch nicht so das Privileg, da voll in diesem Hype-Bass mitzuschwimmen, sondern musste mich dann eher mit den Oldschool-Redewendungen wie statistische Lerntheorie, Statistik, im Endeffekt das, was auch hinter künstlicher Intelligenz steckt, ja, im Studium rumzuschlagen.
Cool. Ich komme nachher nochmal auf das große Thema Künstliche Intelligenz nochmal zurück. Aber du hast es eben angedeutet, Science Fiction. Also war das der Grund, warum dieses Themenbereich dich so, also dieses Thema so fasziniert hat?
Ich würde sagen, so, also ich bin ja zum einen, ne, da kommt das so ein bisschen her. Ich habe als Jugendlicher iRobot gesehen oder Terminator und dachte mir so, wow, spannend, wie funktioniert das? Ja, dann von Natur aus sehr neugierig, bedeutet, ich recherchiere dann gerne, ich arbeite mich gerne in Themen rein. Das ist eigentlich irgendwie heute immer noch so. Also selbst, keine Ahnung, wenn ich mir einen Stabmixer für 90 Euro kaufe, weiß ich am Schluss bestens, wie der funktioniert. Ich habe auch noch 18 Vergleichsprodukte verglichen, habe mich dann für meine präferierte Wahl entschieden so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so einen gewissen, das habe ich letzte Woche auch nochmal stärker in einem Gespräch rausgefunden, so einen gewissen Pioniergeist, bedeutet, ich habe extrem Lust, in neue Themen reinzuspringen, auch sehe gewisse Trends, die vielleicht andere noch nicht sehen, gehe da gerne dann total rein. Aber ich springe dann auch gerne dann irgendwann schon ins nächste Thema. Und so ähnlich war das bei quasi der ganzen Geschichte auch, ne? Im Bereich künstliche Intelligenz. Und ja, und für mich dann total, ich glaube, mit am der spannendste Punkt war dann auch in den Praxiseinblicken, die ich bekommen habe, dann auch in der produktionsnahen IT, war einfach, allein wenn man datenbasiert Entscheidungen trifft, ist das deutlich effizienter, wie einfach auf dem Bauchgefühl. Und so wurde der Drang da immer näher, und als ich das dann 2018 gemacht habe, war das extrem anstrengend, da Leute von zu begeistern, weil im Endeffekt viele das gar nicht auf dem Schirm hatten. Auch für viele das auch eher so Forschung und Entwicklung noch war oder alles dann unter dem Buzzword Industrie 4.0 gefallen ist und ja, viele da irgendwie noch nicht so das Thema für hatten oder diesen Sinn dafür hatten. Und das kam dann tatsächlich erst so 2022, um genauer zu sein, 30. November, als dann ChatGPT released wurde, wo das ganze Thema demokratisiert wurde. So. Und ja, deswegen. Und jetzt gerade ist eher so, wo ich denke, ach, jetzt ist jeder auf dem Zug. Mann, jetzt müssen wir nochmal irgendwie eine Marke setzen, dass wieder spannend wird.
Im Grunde genommen wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wenn wir nur Laien, also Wir haben ja andere Fachgebiete davon reden, dann ist so das Erste, wo man es mal ein bisschen versucht zu oder ein bisschen begreifen kann, ist ChatGPT, weil man zum ersten Mal da als Laie eine Chance hatte, was auszuprobieren. Aber das Thema ist ja so, so, so komplex und ich weiß, dass du sehr gut es runtergebrochen erklären kannst. Magst du mal sagen, was AI eigentlich ist und welche Kategorien es da gibt? Es gibt ja nicht die eine künstliche Intelligenz, sondern du hast dich ja auch auf ein Teilgebiet spezialisiert. Magst du das mal erläutern?
Ja, also künstliche Intelligenz ist im Endeffekt ein Teilgebiet von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen. Ja, aber grundlegend kann man eigentlich sagen, ne, künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Die Informatik ist ein Teilgebiet der Naturwissenschaften so. Und in diesem Teilgebiet, künstliche Intelligenz, ne, des Oberbegriffs Informatik, sind verschiedene Disziplinen, verschiedene Lernarten, verschiedene Use Cases auch so. Und im Endeffekt, wenn man dann sich so von, na, gibt es verschiedene Schaubilder, aber da gibt es auch noch nicht so das eine, spricht man eigentlich davon, man hat Informatik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, tiefes Lernen, generative künstliche Intelligenz oder Generative AI im Englischen so. Und im Endeffekt sind in diesen Gebieten verschiedene Überschneidungspunkte. Dann gibt es einmal Data Science, bedeutet, man leitet aus Daten wiederum verschiedene Aussagen ab. So, man kann in der Regel von, wenn man von diesem Ableiten spricht, kann man entweder Sachen vorhersagen, Predictions machen, man kann klassifizieren, na, dann, also von, spricht man von Classifiern, oder man kann auch Empfehlungen geben, Recommendations so. Und das sind unterschiedliche verschachtelte Themen so. Und dann gibt es aber auch so die Ausprägung so, ne, im Bereich dann Bildverarbeitung, dann spricht man von Computer Vision, oder man möchte auch Sprache verstehen. So, dann spricht man von Natural Language Processing. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so Applikationen sehen, wie ChatGPT, dann basieren diese auf große Sprachmodellen, so Large Language Models. Und das ist wiederum ein Teil von generativer KI. Und da werden dann quasi unterschiedliche Teildisziplinen wieder miteinander verbunden, weil ich kann ja auch, wenn ich dann, ne, mit der Softwareanwendung, mit dem Webinterface von ChatGPT halt kommuniziere und, ne, erstmal irgendwelche Fragen stellen, kommuniziere ich auf natürlicher Sprache. Kann aber auch Daten hochladen und sagen, so, jetzt habe ich hier eine Excel-Liste hochgeladen. Sag doch mal, was machst du denn nächstes Jahr prognostiziert auf den letzten Jahren für einen Umsatz? Was schätzt du? Dann nutzt dieses Modell wieder eine andere Teildisziplin, nämlich Data Science, werte Daten aus. Ich kann aber auch genauso ein Bild hochladen und sagen, was siehst du auf dem Bild? Dann bin ich im Bereich Computer Vision. Oder kann auch sagen, generiere mir ein Bild. So, und dann wird es spannend, weil dann verknüpfen wir unterschiedliche Teildisziplinen und dann spricht man von multimodalen Modellen. Bedeutet, unterschiedliche Teilgebiete werden wieder miteinander modular verknüpft, ne? Und dann habe ich halt so einen Multi-Ansatz. So. Und da sieht man auch, das ist sehr fließend, ja, und sehr, sehr, und dann von dem einen in dem anderen. Aber so würde ich das mal herunterbrechen. Und im Endeffekt geht es wirklich eigentlich immer nur darum, entweder aus Daten Vorhersagen zu treffen, ja, aus Daten zu lernen und vor allem jetzt auch sehr prominent verallgemeinern, wiederum neue Daten generieren und verdichten.
Wenn deine Kunden auf dich zukommen, ist es, weil das ist ja wirklich komplex, ist es dann schon so, dass ich mit einer bestimmten Idee auf dich zukomme oder erlebst du es jetzt doch immer noch, dass die Leute sagen, ich weiß nicht, was wir einsetzen könnten, hilf mir mal zu verstehen, ob es Möglichkeiten für den Einsatz bei uns gibt?
Ja, tatsächlich gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte. Die einen, die dann wirklich sagen, so, wir hatten schon Fälle, das ist jemand mit einem BMW Magnesium-Motorblock vorbeigekommen, hat den auf den Tisch geknallt und gesagt, mach mal KI da rein. So, also es gibt auch die, sage ich mal, die versuchen zwanghaft in ihre Business Cases, die vielleicht nicht mehr up to date sind, noch irgendwie die zu retten mit KI, wird nicht funktionieren, ja. Wo wir aber generell sehr gerne ansetzen, auch bei Kunden, die noch nicht so ganz wissen, die vielleicht so ein bisschen Gefühl dafür haben, ach, hier hätte ich Potenziale, sondern erstmal die aufzuschlauen, zu sagen, was geht mit künstlicher Intelligenz, aber was geht vor allem nicht. Ja, also ganz ein realistisches Erwartungs Management am Anfang zu geben. Wenn man das soweit hat, ja, schon mal so ein Gefühl, was geht nicht, was sind die Trends, woher kommen wir, dann zu sagen, ey, jetzt wäre es doch spannend, im Endeffekt auch zu sagen, welche Use Cases sehe ich im Unternehmen, in Use Case Exploration reinzugehen. Und wenn man das auf einem gewissen Stand hat, dann aber auch zu sagen, okay, habe ich verstanden, mit meinen ersten Use Cases, ne, habe dann vielleicht eine Liste mit 14 oder mehr und sage, okay, was sind denn jetzt die ersten drei, auf die ich mich wirklich mal fokussiere, die ich auch mit einem realistischen Zeitverlauf lösen kann, wo ich erste Erfahrung sammle, um dann wirklich die Anforderungen aufzunehmen und dann in die Umsetzung zu gehen. So, und dann ist der größte Gatekeeper überhaupt, ob ich ein Projekt starten kann oder nicht, sind Daten. Habe ich keine Daten, wird es nicht funktionieren. Habe ich ausreichend Daten? Na, dann schaut man die sich an, schaut die Qualität an, vielleicht passt die Qualität noch nicht, dann muss ich da muss ich Strategien entwickeln, wie ich bessere Daten entwickeln kann. Oder vielleicht reicht die Rechenkapazität, die man so auf diesem Planeten findet, noch nicht, um Berechnungen durchzuführen. Alles schon erlebt. Aber dann wartet man 2, 3 Jahre, arbeitet oder setzt die Strategie operativ um, sammelt Daten und dann kann man in die Umsetzung wieder starten. So. Aber das ist eigentlich immer so der Punkt. Und die wenigsten sind früher zu uns gekommen, die sagen, ich möchte KI haben, sondern sind mit einer konkreten Problemstellung aus der Produktion gekommen, sagen, ey, ich habe Kratzer hier auf einem Bauteil, erkennen die mal so. Heute tatsächlich geht es aber mehr darum, dass viele Angst haben, abgehängt zu werden, um dann quasi irgendwie den Anschluss zu verpassen. An der einen Stelle, an der einen Stelle ist das vielleicht mal berechtigt, an der einen anderen Stelle auch unberechtigt. Ich muss nicht überall KI reinpressen, nur weil mir das die Medien oder irgendwie Foren oder Social Media irgendwie vorspielt, sondern es ist immer wichtig, das realistisch anzugehen, auch wirklich nur da zu machen, wo es dann auch Sinn macht.
Ja. Von dir habe ich ja auch gelernt, ohne Daten keine AI. Wenn ich es mal runterbreche auf so ein Vertriebsthema, so geht es mir ja auch oft, wenn ich mit Kunden oder Neukunden spreche und sie mir nicht definieren können, wie die Zielgruppe aussieht, oder sie haben zwar ein CRM, aber eingetragen wurde da nie wirklich irgendwas, dann kann ich halt auch schlecht eine Strategie aufsetzen, weil ich gar nicht weiß, was da für Daten da sind, weil einfach so viele Lücken da drin sind. Und ähnlich geht es dir ja auch, wo du sagst, ja, Daten sind nicht gleich Daten und ohne Daten ist halt keine AI. Magst du da noch was zu sagen?
Man fängt halt häufig auch nicht damit an, ja, und das ist auch nicht unser Ansatz, ja. Also wir haben noch keine Produktion gerettet mit ChatGPT, sondern bei uns geht es dann wirklich um statistische Modelle am Anfang, ja, aus dem maschinellen Lernen im ersten Schritt oft, weil ressourcenschonend, man muss auch überlegen, na, auch wenn ich große Datenmengen habe, wenn ich die verarbeite, brauche ich Rechenleistung. Rechenleistung kostet immer Geld. Und Rechenleistung kann ganz schnell sehr viel Geld kosten. Nur, dass man mal ein Gefühl bekommt, ein Rechenzyklus von dem GPT-Modell von OpenAI, was hinter ChatGPT steckt, kostet je nach Auslastung zwischen 3 und 14 Millionen US-Dollar pro Rechenzyklus. So, und das könnte sich niemand realistisch leisten aus dem Mittelstand, ja. Und da ist halt der Punkt, dass man dann schaut, okay, was habe ich für Daten? So, und da ist genau der Punkt. Wenn ich die Anwendungsfälle habe, schauen wir natürlich, wo kann ich am besten den Nutzen rausziehen. In der Regel ist das häufig so, der größte Nutzen ist Effizienzsteigerung. Effizienzsteigerung kann zum einen bedeuten, ich kriege einen besseren Überblick. Ne? Wenn wir jetzt mal aus der Sales-Perspektive drauf gucken würden, was habe ich für eine Zielgruppe? Nicht nur nach dem Bauchgefühl raus, sondern was habe ich tatsächlich für eine Zielgruppe? Wer kauft denn bei mir? Wer kauft denn bei mir zum Beispiel mit einem gewissen, auch mit einem geringeren Sales-Zyklus? Ja, also wo habe ich denn dann meinen Abschluss? Wo verdiene ich aber auch mittel- bis langfristig das meiste Geld? So, und dann schaut man sich entsprechend die Daten an. Und da muss man gucken, dann gibt es kritische Größen. Na, da gibt es jetzt aber auch keine Faustformel. Beziehungsweise jetzt auch nicht sagen, ich brauche mindestens größer 10.000 Daten. Was man sich merken kann, ist so, habe ich wenig Daten, brauche ich mehr Domainwissen. Also machen wir ein Beispiel. Du hast in deinem CRM 10 Kontakte. So. Dann damit wirst du kein Modell trainieren können, sondern ich brauche viel mehr dein Wissen. Dass ich dann sage, ey Petra, jetzt schau mal die 10 Kontakte an. Was sind da das denn für Kundengruppen? So, dann wird man vielleicht eine Branchen sortieren können und so weiter. Haben wir 10.000 Daten und ich sage, ey Petra, sag mal, ne, dann wird es schon schwieriger. So, und da werden wir dann schon mal anfangen mit einem Klassifikator und sagen, okay, dann klassifizieren wir die jetzt mal nach Gruppen. Dann gibt es unterschiedliche Verfahren, möchte jetzt aber auch nicht mathematisch werden, aber so auf der Metaebene und sagen, okay, jetzt haben wir hier 5 verschiedene Gruppen. Na, spannend schon mal. Okay, hättest du selber nicht gedacht, weil mal so 10.000 Kontakte zu sortieren wäre ein bisschen spannend. Und dann ist der nächste Schritt, dass du dann zum Beispiel mal Interesse hast, Forecasting zu machen. Mit welcher Zielgruppe erreiche ich denn den höchsten Umsatz, wenn ich meinen Preispunkt zum Beispiel mal verändere, nach unten oder nach oben schiebe? Und dann wirst du gewisse Ausschläge sehen. Ne? Entweder werden dann Kunden kündigen, ne? Also das klassisch sehr, sehr angesagt, immer so Churn Prediction, ne? Wer kündigt, wer bleibt bei mir? Und das an gewissen Hypothesen zu testen. So. Und umso mehr Daten man hat tatsächlich, umso weniger braucht man das Domänenwissen. Man wird es nicht komplett eliminieren können, ne? Weil man muss sich das so vorstellen, man sieht dann zwar gewisse Muster in Daten, aber die endgültige Interpretation, da braucht man schon immer noch ein bisschen Know-how. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, wenn ich jetzt auf ein großes, trainiertes Modell setze, man spricht dann von diesen Foundation Models, also wirklich ein Modell, was ein Fundament gibt, wo dann zum Beispiel OpenAI in GPT genauso eins geschafft hat, was auf Millionen, Milliarden Datenpunkten trainiert ist, aus dem Internet und anderen Quellen, kann ich dann zum Rate ziehen tatsächlich und kann den Domain-Experten tatsächlich auch teilweise eliminieren und mir Fachwissen holen. So. Und dann kann ich auch Aussagen treffen. So. Und wichtig, um auf das Datenthema jetzt gerade das drunter zu brechen, nochmal und abzuschließen, ist halt wirklich zu sagen, sorgt dafür, dass ihr vor allem Daten sammelt, die man gut auswerten kann. Und gut auswertbare Daten sind harte Fakten, ja. Es ist entweder ein Rating 0 bis 10, ja. So, oder weg wirklich von Freitextfeldern. Die sind zwar praktisch, weil ich mir da Notizen machen kann, aber sich eine Systematik zu entwickeln, halt auch auf harte Werte, boolsche Werte und so weiter. Weil dann kann ich diese viel besser nutzen, um ein Modell zu trainieren. Weil auf Freitextfeldern muss ich mir immer wieder eine Übersetzung überlegen in harte Fakten. So, und dadurch werden wieder Informationen verloren gehen. So, und das ist eigentlich so der Punkt. Und vor allem früh genug anzufangen, ja. Weil wenn ich beispielsweise unterschiedliche Systeme habe und erst noch die ganzen Daten zusammenführen muss, ja, ist das auch immer ein Architekturthema und da halt auch besser auf zentrale Systeme nutzen, anstatt zum Beispiel auf, keine Ahnung, 20 Excel-Listen, dann habe ich noch ein Word-Dokument und dann habe ich vielleicht noch irgendwie ein CRM, habe noch eine Faktorierungssoftware so. Und wenn ich das dann so ganz wild mache, dann wird es immer aufwendiger. Und dann habe ich am Anfang einfach einen hohen Investor, überhaupt mal eine Basis zu schaffen, um damit überhaupt zu arbeiten.
Ja. Du sagst ja von dir selbst auch, du bist der Tech-Punk.
Ja.
Du sprichst die Dinge offen an und legst auch den Finger in die Wunde. Hast du das Gefühl, es ändert sich im Mittelstand bezogen auf dein Thema AI langsam etwas oder ist es alles noch sehr schwerfällig und sehr am Anfang?
Ja, also ehrlicherweise passiert gerade Folgendes. Ja, ganz viele Marken laden sich mit dem Buzzword auf. Ja, viele springen auf den Hype-Train auf und sagen, jo, wir machen KI, wir machen ja hier schon was, setzen aber im Endeffekt eigentlich nur eine Software ein, ein Web-Interface, ChatGPT, Midjourney oder sonst was. Viele vernachlässigen momentan tatsächlich das Thema Data, Architektur und Change. Bedeutet, ja, wenn ich jetzt und vor allem für alle ist gerade AI nur Generative AI, Gen AI, ist alles AI. So die, aber damit, wo ich wirklich Geld verdiene mit am Schluss, ja, mit Data, mit Machine Learning, wenn ich meine Produktion viel besser auf Daten basiert steuern kann und ähnliches, da gehen dann weniger die Menschen rein. Einfach aus dem Grund, weil die Hürde da noch höher ist. So, und für viele vielleicht das gar nicht auf dem Schirm ist. So. Und was man merkt, ist, viele gerade nach diesem ChatGPT-Moment, wo dann released wurde, sind die Anfragen bei uns gestiegen. So gesagt, ey, wir haben es verstanden, wir wollen jetzt rein. Okay, haben gesprochen. Dann wurde ein bisschen ChatGPT ausprobiert, gesagt, nee, wir haben jetzt KI verstanden, machen es selber. Halbes Jahr später sind alle wiedergekommen, sagen, haben es doch nicht verstanden. Bedeutet im Endeffekt auch eine realistische Einschätzung. Ich werde nicht alles extern vergeben können, ja, aber ich muss mich intern damit beschäftigen, muss intern auch Projektteams aufbauen, die das vielleicht mit einem externen Partner oder ähnliches umsetzen können. Oder ich hole mir irgendwo Anschubhilfe, um das Thema aufzubauen. Was wir jetzt gerade sehen, ist auch, ne, gerade auch in dem ganzen Thema mit Deindustrialisierung von echt großen Konzernen, die dann ihre Produktionen in Ausland verlagern, ist ja einfach, ne, es fängt ja dann auch immer an so, ne, warum machen die das? Preisdruck aus dem Ausland, dann vielleicht Arbeit, man spricht ja teilweise auch schon gar nicht mehr vom Fachkräftemangel, es geht vielmehr überhaupt Arbeitermangel, dass ich überhaupt jemand habe, der die Arbeit umsetzt, so, und das sind alles so Themen, so, und dann ist immer meine Frage, die man sich dann stellt, oder die ich mir oft stelle, ist, warum verschiebt man einfach das Problem ins Ausland und nicht jetzt mal überlegen, okay, wie kann man mit einer smarten Strategie an das Thema rangehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich Effizienz steigern, um dann schlussendlich Kosten zu sparen und einen höheren ROI zu erzielen. Und das sind halt oft so Punkte, was ich gerade sehe, ja, im Kleinen und im Großen. Und im Kleinen, gerade im Mittelstand, so klar passiert da was auch, ne, man ist ja schon mal überhaupt gut, dass das Thema bewusst da ist. Aber schlussendlich muss man sagen, es könnte noch viel, viel mehr gehen. Und da auch die klare Empfehlung, ja, ChatGPT, generative KI ist schön und gut, aber schlussendlich geht es auch darum, damit Geld zu verdienen. Und nur weil ich eine E-Mail damit schreibe oder mir mal ein Bild generiere, werde ich damit nicht meinen Unternehmensertrag groß steigern können.
Magst du noch mal ein Praxisbeispiel? Mist, ich habe nicht mir gemerkt, aus welchem Bereich es bei euch war. Du hattest so ein herrliches Beispiel, wo du gesagt hast, wenn ich ohne AI es berechne, dauert so und so lange. Und wenn wir es mit AI berechnen, war es ja wirklich ein Zehntel oder ich weiß nicht was. Magst du da noch mal ein Praxisbeispiel, dass man es ein bisschen mehr greifen kann?
Ja, es war im Biotech-Bereich,
Ja.
aber das ist tatsächlich, gibt es auch jetzt mittlerweile das ein oder andere schöne Beispiel aus der Industrie, aber machen wir es mal im Biotech-Bereich, ist greifbarer. Wir haben einen Maschinenhersteller, das ist oft so, dass wir für Maschinenhersteller quasi der Technologielieferant sind, um deren Maschinen smarter zu machen und uniker und im Endeffekt auch Effizienz zu steigern. Darum ging es im Endeffekt, herkömmliche Zellmaschine arbeitet nach einem, oft nach Standardverfahren, Standardbildverarbeitung, Pixel für Pixel wird analysiert, dauert in einem Standardverfahren, kann das zwischen 20 und 30 Minuten andauern, mit einer Qualität, ja, zwischen, keine Ahnung, 60 und 70% ungefähr an Aussagekraft. Ja, um tote und lebende Zellen zu zählen, um Zellcluster zu erkennen. Mit Hilfe von Deep Learning, also im Endeffekt ist Deep Learning, ist das sehr, ja, tiefes Verfahren im Bereich in dem Fall der Bildverarbeitung. Ja, dann setzt man quasi auf Verfahren, die das menschliche Gehirn simulieren und dann tatsächlich auch nochmal quasi gedoppelt nach hinten raus, also verschiedene neuronale Netze verschachtelt. Und um da auf den Punkt zu kommen, mit so einem Verfahren dauert das nur 2 bis 3 Sekunden. So, und sorgt dann mit einer Qualität größer 90%, um Aussagen zu treffen. Dann sieht man halt diesen Sprung und dann werden auch auf einmal Maschinen, die vorher nicht so smart waren und vielleicht auch nicht so sexy für die Endkunden, auf einmal viel spannender. So, weil ich dann einfach, die Wettbewerber können auch 90%, dann kostet aber so eine Maschine mit herkömmlichen Verfahren größer 200.000 Euro und auf einmal, wenn ich ein Standardgerät nehme, das mit Tech, mit KI modifiziere, kostet mich am Schluss dieses Thema dann kleiner 30.000 Euro. So, und das muss man halt mal überlegen. Das ist halt Wahnsinn. Und das ist dann wirklich diese Disruption durch Technologie, die einfach dafür sorgt, komplette Geschäftsmodelle einfach auf links zu drehen, weil die Relevanz dann auch auf einmal, ne, warum soll ich beim Großen kaufen, wenn ich gleiche Ergebnisse bei einem anderen Produkt jetzt auch bekomme und das einfach nur ein Zehntel kostet?
Ja, Wahnsinn. Wenn, liebe Hörer oder Zuschauer, wenn Sie jetzt Interesse haben, Kontakt mit Simon aufzunehmen, dann suche ihn gern auf LinkedIn, würde ich sagen. Nimm den oder den Link hier in den Shownotes. Einfach auf LinkedIn Simon Sack suchen und dann, wenn du den Satz entdeckst, andere reden von AI, wir machen sie, dann hast du den richtigen gefunden. Simon, gibt es etwas, was du zum Einstieg in dieses Thema, es ist super komplex, ich weiß, hier den Zuschauern und Zuhörern noch sagen möchtest? Also irgendwas, was du sagst, das ist immer etwas, worüber man mal nachdenken sollte? Oder gibt es irgendeinen Hinweis noch?
Ja, also wenn man sich mit dem Thema starten möchte, ist mein Credo eigentlich, startet nie ohne wirklich ein konkretes Ziel. Sonst werdet ihr euch einfach in dem kompletten Dschungel verlaufen. Sondern überlegt euch eine Vision, wo wollt ihr hin, leitet daraus die Mission ab und arbeitet dann auch an dem Plan fest dran. Ist es okay, wenn man einfach mal links und rechts ein bisschen justiert, aber auch dann stringent daran zu arbeiten, damit man auch eine Vergleichbarkeit einfach erzeugt und zu schauen, okay, welchen Mehrwert habe ich überhaupt generiert? Weil da auch ohne Strategie wird man einfach nicht weiter in dem Thema kommen, sondern im Worst Case hängt man dann einfach immer noch 2 Jahre später genau an dem Punkt, wo man heute wäre.
Es trifft wieder auf den Punkt. Ich habe schon so, so viel von dir gelernt. Und gerade diese Fokussierung und die strategische Ausrichtung, was das angeht, da habe ich echt schon viel von dir lernen dürfen. Wie du da auf die Dinge schaust und umsetzt, ist wirklich ein Vorbild für mich. Also von daher vielen lieben Dank nochmal für die vielen, vielen, vielen Gespräche und Tipps, die du mir da schon gegeben hast. Ich würde sagen, wir machen für den ersten jetzt hier einen Cut. Ich hätte noch 1000 Fragen, aber mit Blick auf die Uhr, lass uns hier einen Cut machen und wir können ja jederzeit gerne nochmal einen Podcast machen. Also vielen lieben Dank, lieber Simon. Es hat mir
Gerne.
sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Call und die Zusammenarbeit.
Ja, vielen Dank, war sehr cool und ja, machen wir genauso.